Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute ist bei der Tour was passiert und die ganze Woche ist schon was bei der Tour passiert. Aber heute ist nochmal was besonders Schönes passiert und wir haben Zeit und deswegen sprechen wir darüber. Hallo Thomas nach München.
Hallo Christian in Köln.
Ja, wir dachten, bot sich heute irgendwie an, hat sich so eingeschlichen der Termin heute und das dann auch noch nicht mehr oder minder durch Zufall, aber die Etappe heute bietet natürlich auch Gesprächsfutter. Also danach hat man Gesprächsbedarf, wie auch immer man das nennen mag. Und deswegen, ja, sitzen wir jetzt hier. Also ich hier und du da. Oder du da und ich hier und weiß dann geiler Bier. Ist es denn bei euch auch schon wieder so warm? Also ich könnte mich jetzt auch draußen mit einem kalten Bier auf die Gedachterrasse setzen. Das finde ich auch schön.
Unterschiedlich. Also vorgestern, meine ich, waren mal auch so 30 Grad, aber sehr windig.
Ja, das stimmt. Das kann ich auch bestätigen.
Das macht es recht angenehm.
Ja. Übrigens, es kann sein, dass das die letzte Sendung aus diesem Domizil ist hier. Weiß ich, ob das deutschlandweit und weiter rum auch Kreise genommen hat oder zu. Es gibt in Köln morgen eine riesige Bombenentschärfung. Offensichtlich ist es nicht angekommen woanders in der Welt. Es gibt hier hinter dem, also du warst ja schon mal hier, nicht in die Richtung, in die man guckt von der Terrasse aus, sondern in die andere Reihseite. Da gibt es einen Park und da werden morgen irgendwie wird der auf Sprengstoff durchsucht. Und es gibt angeblich 14 starke, 14 vermutliche Bomben da liegen. Und die müssen alle entschärft werden. Also
hoffentlich nicht alle auf einmal.
Doch, ich glaube, die wollen das alle machen. Also ich glaube, die haben so, also ich weiß nicht, wie man das nennt, so 14 potenzielle Funde. Und die müssen jetzt dann irgendwie überprüft werden. Also ob die Dinger noch irgendwie tauglich sind sozusagen, ob man die nochmal benutzen kann. Und dann, also weiß auch nicht, was hier morgen passiert. Also kann sein, dass die Bude morgen in die Luft fliegt. Ich glaube es zwar nicht. Ich halte es für extrem unwahrscheinlich genau genommen, aber who knows. Krankenhaus wird evakuiert und so. Mal gucken. Mal gucken, ob wir das nächste Mal aufnehmen können. Ich wollte eigentlich, wenn die Evakuierung kommt, ohne Rechner mich evakuieren lassen, aber vielleicht nehme ich ich muss noch kurz in die Wohnung das Podcast-Equipment mitnehmen.
Naja. Ich drücke die Daumen, dass nichts passiert.
Ja, vielleicht packe ich das alles in einen Rucksack, noch einen Rucksack. Dann dafür. Mal sehen. Nein, wird schon alles gut gehen. Mache ich mir gar keine Sorgen eigentlich. Hätte ich auch gerne zur Tour gesagt. Mache ich mir so keine Sorgen eigentlich, dass die spannend wird. Und was soll man sagen? Rollen wir das Pferd mal von hinten auf. Donnerstag Präsentation. Wie fandest du die Präsentation?
Ja, normal. Also da war jetzt nichts Außergewöhnliches, fand ich. Also da waren ein paar Show-Acts dabei, die ein bisschen komisch waren, aber angenehm komisch, würde ich sagen.
Skurril ist, glaube ich, das richtige Wort dafür, ne? Also die.
Ja. Ja. Aber sonst war es, denke ich, doch gelungen, oder?
Ich fand die Präsentation aufgrund der Örtlichkeit und dem Panorama und allem, also da haben sie sich schon auch mit den Bildern, die sie kreiert haben, das bleibt, glaube ich, in Erinnerung. Und ich muss sagen, das ist auch, was ich von solchen Abenden oder Spätnachmittagen in Erinnerung haben möchte. Ne, also wir wissen immer noch, wie die Grachten mal in Amsterdam lang gefahren sind. Wir wissen in Düsseldorf noch, wie sie durch den Park gefahren sind. Das sind ja Sachen. Welcher Show-Act da jetzt auftritt, keine Ahnung. Also das ist mir eigentlich völlig wumpe. Aber die Bilder und die Sagrada Familia ist einfach eine schöne Kulisse und alles, was dazu gehört. Barcelona grundsätzlich. Ne? Und deswegen fand ich das auch ganz gut. Ja, und noch nicht so lang. Und und dieses Einpeitschen, was es sonst ja manchmal auch ganz schlimm gibt, hat sich auch in Grenzen gehalten. Ich fand das gut. Von Fahrerseite, das Einzige, was ich so richtig erinnere oder was ich gedacht habe, mein Gott, sieht Remco dünn aus. Und das hat man ja auch hinterher nochmal in Interviews gehört, ne? Dass er so fit sein soll wie nie.
Ja, fit war er vorher auch schon, aber dünn wie eigentlich im Prinzip nie.
Ja. Und Sexas hast du ja auch gesagt, dem möchte man schon wieder einen Schokoriegel hinten ins Trikot stecken.
Ja, das hat schon so ein bisschen Frumeske Ausmaße.
Ja, solange er noch nicht bei Rasmussen angekommen ist, bin ich noch zufrieden. Also, ja. Okay, Präsentation durch und dann gab es auch schon das Zeitfahren. Und Mannschaftszeitfahren. Wir hatten ja ganz klar gesagt, okay, das wird auf jeden Fall wir hatten schon die Karte Remco ziemlich gesetzt und ansonsten vielleicht noch ein Ganna in die engere Auswahl genommen. Aber wie es dann am Ende gekommen ist, nämlich dass Jonas Vingegaard das Ding gewonnen hat. Ich glaube, jetzt verbreite ich jetzt hier keine, spoilere ich niemanden. Das fand ich schon, also da dachte ich im ersten Moment so, krass, also das kann ja hier, also der erscheint, meine Prognose, dass der mit wirklich der beste Vingegaard ever ist, tritt ja wirklich ein. Also der ist ja wirklich so gut.
Ja, also die Mannschaft zählt mit Sicherheit zum Favoritenkreis, aber jetzt auf die 1 hätte ich sie nicht gesetzt. Nee. Also in der letzten Folge hatte ich auf ziemlich sicher auf UAE getippt. Mhm. Vorher galt Netcompany, Ineos als die großen Favoriten. Aber bei denen gab es A, eine Planänderung. Also der Plan war ursprünglich mit Kevin Vauclin diesen letzten Anstieg hochzufahren. Also es haben ja viele Teams so gemacht, oder die meisten, dass sie einen Fahrer in diesen letzten Anstieg reingeschickt haben, der dann da Vollgas hochgesprintet ist. Sollte Vauclin sein, aber der hat dann ein Pano unterwegs. Und dann musste Filippo Ganna dafür einspringen, der das super gemacht hat. Und da war, glaube ich, auch fast genauso schnell wie Pogacar am Ende an diesem kurzen Anstieg zum Schluss. Und wissen wir, dass die das gewinnen, war weniger dem geschuldet, dass Vingegaard da jetzt besonders schnell diesen Schlussanstieg hochgefahren ist, sondern eher einer fast schon perfekt harmonisierenden Teamleistung.
Ja, also den schnellsten Anstieg ist er nicht gefahren, aber nichtsdestotrotz, also er muss es ja dann am Ende auch finishen. Und man stellt sich jetzt nochmal vor, da wäre auch noch ein Wort von Art dabei gewesen, ne, was das noch hätte werden können. Also
ja, und sie waren zu dritt noch am Fuße dieses Schlussanstieges, während viele Mannschaften, auch wie UAE, die sind da zu zweit angekommen. Und bei UAE mussten vorher auch schon Pogacar und Del Toro einige Führungen fahren, wohingegen Vingegaard sich noch länger dann schonen könnte. Also man hat es in absoluten Zeiten dieses Schlussanstieges gesehen, dass rein von der Stärke daher schon Pogacar der Stärkste ist, schneller als Vingegaard da diese Schlussrampe hochgesprintet ist, aber bedingt dadurch, dass einfach die bessere Teamleistung an dem Tag Wismar Dieselbike hatte, haben die sich dann auch das gelbe Trikot mit Vingegaard geholt.
Zu Recht, das ist ja auch noch ein Mannschaftszeitfahren. Ne? Der Abstand von Lipowitz auf Evenepoel war erstaunlich gering. Das war ja irgendwie so um die 20 Sekunden irgendwas.
Ja, es ist irgendwie fand ich in dem Team
komisch.
Läuft es nicht so richtig zu 100% rund. Oder beziehungsweise man kann so, es gibt einen Kritikpunkt, der auch im Fernsehen gesagt wurde, dass man in der Reihenfolge Lipowitz hinter Evenepoel gesetzt hat in diesem Mannschaftszeitfahren. Hat natürlich den Vorteil, dass du einen starken Fahrer hinter Evenepoel hast. Das heißt, da reißt nicht sofort ein Loch auf, wenn der jetzt mal von vorne seine Maximalleistung abruft. Aber natürlich den Nachteil für Lipowitz, dass er da kaum Windschatten hat. Also wir wissen alle, Remco Evenepoel ist so ziemlich der aerodynamischste Fahrer, den es im Peloton gibt, und der Windschatten dahinter ist minimal. Heißt, Lipowitz muss viel Wind schlucken und dadurch bedingt schon viele Kräfte verpulvert. Und wenn man bedenkt, dass man vielleicht mit Lipowitz dann auf die Gesamtwertung fahren will, war das in der Hinsicht nicht die cleverste Entscheidung. Wenn man natürlich sagt, ich will unbedingt die Etappe gewinnen oder dieses Mannschaftszeitfahren gewinnen, klar, dann kann ich so einen Fahrer dahinter setzen, aber ich würde da doch eher die Gesamtwertung über die Etappe stellen.
Und aber dann ist es ja eigentlich noch bemerkenswerter, dass Lipowitz so nah dran gewesen ist, wenn er mit weniger Windschatten trotzdem nur diese 15, 20 Sekunden kassiert hat. Auf den Weltmeister. Ne? Also finde ich schon, zeugte zu diesem Zeitpunkt zumindest
ja, so ein bisschen dafür,
dass er in guter Form ist.
Das auf jeden Fall. Also es war zu erwarten, dass Evenepoel an diesem Schlussanstieg schneller ist als Lipowitz, aufgrund seiner Charakteristik als exklusiverer Fahrer. Aber generell gesprochen, Platz 5 am Ende für das Team Red Bull Bora Hansgrohe, 19 Sekunden Rückstand auf Wismar Liesebike. Hätte ich stärker erwartet. Dafür, dass sie auch sich da ziemlich in Szene gesetzt haben vorher, was diese Mannschaftszeitfahren angeht, und auch relativ offensiv formuliert haben, was sie da erreichen wollen. Hätte ich mir das vielleicht ein bisschen besser vorgestellt.
Sturz von, was war das, Astana und ja. Cofidis, glaube ich, ne? Das hat so gescheppert immer. Ich finde das so, das ist so, so ich glaube, wenn so ganz viele, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ich finde, wenn so ein großer Massensturz ist, ne, mit vergleichbaren Anzahl an Menschen, die da liegen, das waren jetzt ja nur 5, 6 Fahrer, glaube ich, insgesamt, in Summe bei beiden Stürzen, wenn da so 20 Leute bei so einem Sprintankunft ineinander krachen, ist das, finde ich, ein extrem schlimmes Geräusch. Aber ich weiß nicht, warum, bei Mannschaftszeitfahren finde ich das noch mal extremer. Weil dann alle schreien auf einmal, ob sie stürzen oder nicht, und das scheppert noch mehr, habe ich irgendwie so von der Geräuschkulisse.
Aber war das nicht bei Astana, dass die da über einen Gullydeckel rübergefahren sind? Ja, also der war ja noch so rot gekennzeichnet, kann ich mich dran entsinnen, aber klar, im Eifer des Fahrens
passiert.
Achtest du halt auch nicht unbedingt auf so jedes Detail wie so ein Gullydeckel.
Ja, ja. Ja, und vor allem ne, der erste unaufmerksam, der Rest ist ja dann eh dem ausgeliefert, was da passiert.
Was mir noch aufgefallen ist, also ich fand erstaunlich viele Defekte in diesem Mannschaftszeitfahren.
Ja,
also es gab so zwei, drei Teams, die dann ein bisschen umstellen mussten, weil sie da Plattfüße hatten. Vielleicht ein bisschen zu hoch gepokert bei der Materialwahl. Andererseits denke ich mir, gut, so ein Stadtkurs in Barcelona ist ja schon relativ lange vorher abgesperrt wahrscheinlich. Also ein paar Stunden und so. Und da geht ja die Kehrmaschine auch ein paar Mal drüber.
Hoffentlich.
Was liegt da auf der Straße, dass da so viele Leute sich die Reifen platt fahren?
Ja, keine Ahnung. Fand ich auch irritierend, aber, und es ist ja nicht mehr so, also, dass diese Zeitfahrreifen, die sind natürlich optimiert bis zum geht nicht mehr, aber man weiß ja auch gerade bei so einem Zeitfahren, da bist halt raus, ne? Also, wenn ein Vingegaard platt gefahren hätte, da hätte man, ja, da hätte er sich schon ordentlich was eingefangen, ne? Und, ja, also ich habe das Gefühl, dass die Reifen grundsätzlich eigentlich besser werden. Und da kannst du ja nicht beim Zeitfahren, kannst du ja jetzt auch nicht mit so viel Druck rumexperimentieren, oder da wird nicht mit so viel Druck rumexperimentiert, denke ich mal. Ne, da wird schon, Komfort spielt da jetzt die weniger große Rolle. Deswegen gehe ich davon aus, habe auch hinterher irgendwo gelesen, ganz interessant, dass Pogacar mit extrem dünnen Reifen wieder mal gefahren ist. Ich glaube, der hatte sogar 25er Reifen oder so drauf. Während Vingegaard, glaube ich, auf 30er oder 30er Reifen unterwegs war. Also dieser Trend immer breiter, wird auch schneller. Scheint auch nicht für alle zu gelten. Also es ist bei der Reifen, weil ich bin ja immer mehr der Überzeugung, mach's mir komfortabel, und ob ich jetzt 2 Watt mehr treten muss oder nicht, ist mir egal. Aber ich muss auch nicht mein Geld damit verdienen. Deswegen ist das vielleicht auch eine leichte Entscheidung. Okay, also insgesamt ging dann die Gesamtwertung an Vingegaard, der endlich mal wieder sagt, dass ich ein gelbes Trikot überstreifen durfte vor Ganna, für Pogacar. Grünes Trikot war sehr lustig, fand ich, dass Bernal es sich geholt hat. Und
ja, war auch interessant, also die Mannschaft Picnic Postenhell hatte die komplette Taktik des Mannschafts
darauf ausgerichtet,
ja. Dass sie an diesem Zwischenzeitmesspunkt war das so, dass da die schnellste Mannschaft oder der Fahrer, der da vorne war, das grüne Trikot bekommt, und sie hatten sich zum Ziel gesetzt, nur auf diese Zwischenzeit zu gehen. Hätte fast geklappt, aber ja. Netcompany Ineos war dann doch ein Stückchen schneller noch.
Sie haben ja auch, glaube ich, sowieso ein bisschen Probleme, dass sie noch nicht so viel geholt haben diese Saison. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, ey, alles oder nichts, das probieren wir, und dann haben wir schon die Tour für uns gerettet, wenn wir einmal im grünen Trikot da unterwegs sind. Gar nicht dumm, also cleverer Ansatz.
Ja, ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Zabel oder Marcel Wüst, die auf das Bergtrikot bei den Prologs gesprintet
sind. Wüst war das damals, ja.
Ja.
Was sagst du, Zabel auch mal?
Ja, Rick Zabel hat das, meine ich, beim Giro auch mal gemacht.
Hängt übrigens natürlich hier im Deutschen Olympiamuseum in Köln, Sport- und Olympiamuseum, muss man genau so sein. Ayuso ist ins weiße Trikot gefahren. Kämpferischer Fahrer Pogacar, ich weiß nicht, woran die das festmachen beim Zeitfahren, aber er hat es nun mal bekommen. Vielleicht musste er einfach irgendwas bekommen, damit er geehrt wird. Und ja, dann blieb man in Barcelona, ist mal kurz nach Tarragona, das ist sein Vorort. Naja, okay, Vorort nicht, also ist ein Ort etwas südlicher da gefahren. Und hat dann wieder Kurs zurückgenommen, ist diesen Rundkurs in Barcelona gefahren. Und ja, ich kam dann an dem Sonntag, nee, das war doch Sonntag, kam ich wieder. Und das Erste, was ich erstmal sah, war dieses Bild von 2 jubelnden UAE-Fahrern. Und da dachte ich mir schon, ach, das kann doch nicht sein. Und dann war es allerdings doch so, dass also die Kamera, das Bild, was ich gesehen habe, da war die Kamera so ein bisschen versetzt. Deswegen konnte man in dem Moment gar nicht so richtig sehen, wer jetzt gewonnen hatte. Aber Del Toros Sieg von Pogacars Gnaden ist, glaube ich, die Überschrift für diese Etappe.
Ja, also das haben sie clever eingefädelt. Ja? Am Ende, also man muss sagen, zum Verlauf der Etappe, es gab eine Ausreißergruppe, unter anderem mit dem deutschen Meister Felix Engelhardt, hat das Trikot da schön präsentiert und aber auf diesem Rundkurs hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Action erwartet. Also es hat doch sehr lange gedauert, bis da mal die Topfahrer in Erscheinung getreten sind. UAE hatte lange einfach kontrolliert und dann ging es halt erst wirklich in dieser Schlusswelle so richtig zur Sache, beziehungsweise an dem vorletzten Berg eigentlich schon so ein bisschen. Und dann ist Del Toro mit Pogacar und Vingegaard richtig schnell in diese Schlusswelle reingestiefelt. Das sind ja nur 700 oder 800 Meter gewesen. Und wenn man sich das nochmal, also auf Social Media gibt es davon viele Clips, anguckt, wie der da in diese Kurve reingefahren ist. Ich sag mal so, das, da war nicht mehr viel Platz, dann wäre da in die Balustrade gescheppert. Also es war schon wirklich volles Risiko, was er da genommen hat. Und ich glaube, Pogacar hätte auch gewinnen können.
Ja, absolut.
Voll durchgezogen. Und am Ende aber ist das natürlich, wie soll ich sagen, taktisch oder von ihm teamintern sehr, sehr clever gemacht. Und das zeichnet auch ihn speziell im Gegensatz zu früheren Champions aus, dass er weiß, wie muss ich meine Teamkameraden steuern oder dass ich denen auch mal was gönnen muss, weil natürlich jetzt im Laufe der Tour, Del Toro ist überglücklich, der hat eine Etappe bei der Tour de France gewonnen, bei seiner ersten Teilnahme ist es, glaube ich, sogar. Der wird sich natürlich jetzt den Rest der Tour für ihn aufopfern.
Du hast gesagt, wie er seine Mannschaftskollegen steuern muss. Ich finde, und ich weiß, dass du das nicht so meinst, ich finde, das klingt so ein bisschen negativ konnotiert. Ich weiß aber auch nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Also steuern muss, bei Laune hält, könnte man noch sagen. Oder wie er dafür sorgt, dass es dem Team als Ganzem gut geht. Ich ringe da eine Formulierung zu finden, weil
er hat einfach das große Ganze.
Ja, genau, er hat das große Ganze.
Also es war ja bei ihm auch mal anders und das muss man ihm umso höher anrechnen, dass er sich mit der Zeit weiterentwickelt hat. Also wenn ich mir das vorstelle, noch in den Jahren 2021, 22, vor allem 22, wo er die Tour durch einen taktischen Fehler verloren hat letzten Endes, das wird ihm heute nicht mehr passieren. Also der ist einfach gereift und hat auch sowas halt im Blick und sorgt damit im ganzen Team natürlich für super Stimmung.
Ja, genau. Also so wie du es jetzt formuliert hast, klingt es so viel positiver. Und das meine ich auch, ne? Also ja, er ist gereift, er hat dazugelernt und vielleicht ist auch so Sharing is Caring, ne? Vielleicht hat er auch eingesehen, dass es nichts bringt, wenn er mit 8 Siegen auf seinem Hotelzimmer sitzt, anstatt dass er lieber 6 Siege macht, immer noch im gelben Trikot ist und mit seinen Mannschaftskollegen Spaß hat. Vor allen Dingen, weil er ja schon mehr als sich jeder träumen lassen würde, erreicht hat. Ja, also ganz groß. Ich dachte, weißt du, was ich in dem Moment gedacht habe? War nicht an dem Abend das Fußballspiel von Mexiko gegen irgendwen?
Ja, genau. Gegen England.
Genau, da dachte ich noch, ach komm, also ich bin ja durchaus England-affin, das muss man ja sagen, und im Fußball interessiert es mich eh nicht, wer gewinnt, sondern es sollen die Besten gewinnen, außer es geht um Frauenfußball. Da dachte ich, ach komm, das wäre doch jetzt schön, wenn das so eine Welle gäbe, weißt du, wenn die Mexikaner jetzt auch noch hoch, also wenn die jetzt auch noch gewinnen würden, so positive Stimmung und so weiter, und wenn der Gastgeber irgendwie noch drin ist, ist ja auch immer schön, finde ich. Ja, kam, glaube ich, alle anders, ne? Also aus selbst der Mexikaner, aber... Nun ja, aber schönes Ding, also schöne Etappe, schöner Sieg. Zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, boah, wenn das jetzt so weitergeht, überraschender Sieger am ersten Tag, schöner, überraschender Sieger am zweiten Tag mit schöner Etappe grundsätzlich. Das ließ sich gut an in Spanien.
Ja, also den Organisatoren oder beziehungsweise Barcelona selbst ist es, die können hochzufrieden sein. Ja, ist es
absolut,
sehr gut gelungen, sich in Szene zu setzen, die Stadt zu zeigen, auch die Bilder oder Helikopteraufnahmen, die man gesehen hat. Das ist natürlich eine malerische Kulisse, die du kaum überbieten kannst.
Mhm. Kommen wir zu Nummer 3, das war die nach Les Angles. War jetzt so ein Ding, ich weiß nicht, wie wir es hatten. Ausreißer hatten wir, glaube ich, nicht gesagt. Wir hatten, das war so ein komischer, ne? So nach zwei Dritteln ein Berg, dann ging es wieder runter.
Wir hatten Ausreißer gesagt, ne?
Hatten wir?
Wir hatten Ausreißer gesagt, ja. Also ich hatte es relativ fest bei mir so abgespeichert, dass, oder es haben auch die meisten Experten vorher gesagt, das ist auf jeden Fall eine Ausreißer-Etappe. Also was, warum solltest du das, deine Mannschaft da so, sag ich mal, verheißen, um diese lange Etappe in diesem Terrain irgendwie zu kontrollieren? Aber es kam komplett anders, ja. Weil, ja gut, UAE hat letzten Endes gesagt, gut, wir machen das dann doch die heute.
Wir haben doch Bock. Ja. Man hat das Gefühl, dass es doch manchmal so einfach so ein bisschen gefühlsmäßig gesteuert ist. Ne? Boah, ich halt, vielleicht Pogacar, ne, das habe ich auch heute einem Arbeitskollegen heute Morgen gesagt, vielleicht, wenn Pogacar heute Morgen aufwacht und sagt, ich habe Bock, naja, dann sagt er, du auch Nils, und dann sagt der, boah, kann schon Radfahren heute. Und dann zieht sich das so durch und dann machen die das einfach. Also ich finde das bei dem, wenn das so wäre, wie ich mir das jetzt hier in meiner romantischen Art und Weise vorstelle, wäre das halt auch so das komplette Gegenteil zu dem, ich gucke nur auf meinen Tacho und fahre nach Tacho Froome. Und was hätten wir uns das damals so gewünscht? Also, ne, endlich mal wieder ein bisschen Bewegung reinzukriegen oder ein bisschen.
Ja, ob auf die eine oder auf die andere Art und Weise, es ist einfach erdrückend, wie überlegen der entsprechende Fahrer halt ist. Also jetzt nochmal krasser bei Pogacar als bei Froome. Würde ich sagen, aber da spielt es letzten Endes auch keine Rolle, ob der jetzt 80 Kilometer vor dem Ziel losfährt oder erst 2 Kilometer vor dem Ziel.
Ja, wie du sagst, ne? Sie haben sich vorgenommen, das Ding zu gewinnen. Ausreißer gab es. Dann
also es gab einen ewig langen Kampf um diese Ausreißergruppe auch. Und letzten Endes, ja, der letzte Fahrer, der dann eingeholt war Alex Bourdon von der Mannschaft EF. Der wäre auch potenziell derjenige gewesen, der das gelbe Trikot an dem Tag hätte übernehmen können. Und ich glaube auch Visma hatte da nicht so wirklich Lust drauf, das dann nochmal zu verteidigen. Weil er der bestplatzierte Fahrer im Gesamtklassement war, Bourdin an dem Tag. Aber, ja, wie gesagt, UAE hatte andere Pläne. Für Bourdin sprang am Ende immerhin, sag ich mal, als Trostpreis noch das Bergtrikot raus. Aber es war dann relativ schnell klar, dass es dann doch ja, in diesem kurzen Schlussanstieg zu einem Sprint der Gruppe kommen würde und es war auch ähnlich wie am Vortag relativ klar, wie das ausgehen würde.
Ja, nämlich ein Sieg durch Pogacar, der sich nicht nur 2 Punkte Abstand auf Vingegaard rausgefahren hat, sondern auch nochmal, was wird das, 4 Sekunden Unterschied in der Zeitbonifikation und war dann zu dem Zeitpunkt soweit zu sagen, Tag auch.
Es war zeitgleich, ja. Die waren zeitgleich dann.
Ja, aber wie wird das dann, wer die meisten?
Dann zählen die Rangpunkte.
Ja, und da war ja mit.
Also normalerweise zählen erstmal die 100stel Sekunden aus den Einzelzeitfahren. Mhm. Aber da wir kein Einzelzeitfahren hatten, zählten dann die Rangpunkte. Also du addierst alle Etappenplatzierungen aufeinander, das ist der entsprechenden Fahrer und wer dann die geringere Ziffer hat, der ist vorne.
Und da hat Pogacar dann die Nase vorn gehabt und hat sich das gelbe Trikot geholt. Vingegaard war aber, glaube ich, in dem Moment, also zu dem Zeitpunkt der Tour, auch jetzt nicht so übertrieben traurig. Ich glaube, ihm war schon klar, dass er das nicht durchtragen wird bis Paris. Aber ja, es direkt an dem Tag schon an der Stelle an Pogacar zu übergeben, da haben wir nicht mitgerechnet und wahrscheinlich Vingegaard auch nicht so richtig. Aber ist halt so. Ja. Gab es sonst noch was? Ich glaube eigentlich für diese Etappe, die wir eigentlich unspektakulär vorher betrachtet haben.
Ja, also wir waren eigentlich so alle froh, dass es überhaupt dann durchgeführt werden konnte, weil da in der Gegend gibt's einen riesigen Waldbrand. Und man ist dann wieder von Spanien nach Frankreich gefahren. Also die letzten manch 30 Kilometer oder so waren dann auf französischem Boden wieder. Und da sollten offiziell war die Richtlinie, keine Zuschauer an der Strecke stehen, aber klar, die eh schon da waren und auch die Anwohner, die haben sich dann an die Strecke gestellt, aber so wie ich das jetzt so verfolgt habe, ist da auch nicht weiter irgendwie was passiert.
Das war der Montag, genau. Jetzt sind wir bei Dienstag, vielleicht auch nochmal Tag der Aufnahme. Ich meine, das ist bei unseren Tour, Giro, Vuelta-Folgen meistens auch der Tag der Veröffentlichung, maximal einen Tag vorher, insofern ist das vielleicht weniger wichtig, aber das war die Etappe von Carcassonne, kenne ich natürlich noch, ne? Aber nach vor, wo wir Ich meine mich erinnern zu können, dass du gesagt hast, dieser Berg davor ist viel zu schwer. Da kommen doch Sprinter niemals durch. So richtig, also so ein bisschen recht hattest du ja, aber so richtig, richtig auch nicht recht.
Naja, also zumindest haben wir gesagt, für einen Massensprint
wird es
niemals irgendwie reichen. Also dass es eine reine Sprintetappe wird. Es ist sozusagen an dem Tag das Szenario eingetreten, was ich am Vortag oder was eigentlich alle am Vortag verortet hätten, nämlich dass eine Ausreißergruppe da wirklich das erste Mal jetzt bei dieser Tour de France eine lange Leine bekommt und auch da den Sieg unter sich ausmacht. Und ich fand, es war bislang für mich auch die spannendste Etappe dieser Tour, muss ich sagen, weil diese Ausreißergruppe war halt riesig zum einen. Mhm. Also ich glaube, da waren irgendwie 30 Fahrer oder so drin und auch tatsächlich viele Sprinter dabei. Ich glaube, Binyam Girmay unter anderem war dabei, aber halt auch Mats Pedersen und viele seiner Track-Teamkollegen, das haben die wirklich super eingefädelt, die waren zu viert oder zu fünft, glaube ich, sogar in dieser Gruppe. Mhm. Und zum einen konnte sich dann Pedersen da am Zwischensprint Punkte holen und zum anderen im Finale drin, ja, da sind sie natürlich dann für ihn gefahren, oder was heißt natürlich, Vacek oder Quinn Smith hätten auch die Etappe gewinnen können, meiner Meinung nach.
Aber dann hätten sie nicht Pedersen zwischendurch auf den Zwischensprint gesetzt, oder? Also weißt du, wenn dann gehst du ja dann...
Ja, warum nicht? Also hätten sie auch machen können. Wir sagen, oder sie sagen, wir gewinnen mit Pedersen den Zwischensprint oder holen da Punkte und dann schauen wir, wie es gerade taktisch passt, wer jetzt die Etappe gewinnt. Aber die waren ja zu 100% war ihr Plan, mit Pedersen die Etappe zu gewinnen. Dementsprechend gab es zwischenzeitlich auch mal eine Situation, wo Tratnik mit Vacek weggefahren war von dieser Gruppe. Und die hatten schon fast eine Minute Vorsprung, aber Vacek hat halt keinen Meter im Wind gefahren, hat gesagt, ich habe hinten Pedersen und hätte auch mit Tratnik weiterfahren können. Also dann hätte vielleicht auch Vacek die Etappe gewonnen, nicht Pedersen. Es kam dann anders. An diesem Zweitkategorieberg. Also er war richtig schwer. Also da sind viele, sag ich mal, richtig gute Fahrer. Auch ein Georg Zimmermann ist da hinten weggeflogen, beispielsweise ein Romain Grégoire. Also eigentlich Leute, die sowas gut können, sind da hinten rausgeplatzt. Und Mats Pedersen hat sich damit drüber gequält mit der Spitzengruppe, zeigt, was er für eine tolle Form hat zum einen. Und da gab es auch einige Etappen, aber sie haben es dann, Attacken und Lidl Track hat es dann zusammengehalten. Ja, und am Ende dann in diesem Sprint, ich weiß nicht, ob du es dann so auch so wahrgenommen hast, aber Mats Pedersen hat einfach mit 150 Metern Vorsprung gefühlt gewonnen.
Vor seinem Mannschaftskollegen noch, ja. Ja, ja, also das war, ich glaube, wenn man die Floskel ungefährdeter Sieg benutzen wollen würde, wäre das eine gute Gelegenheit dafür. Aber ja, das war wahrscheinlich so die erste Etappe, wo nicht UAE komplett dominierend war, abgesehen vom Mannschaftszeitfahren. Und wo es dann auch diese Chance gab. Die anderen haben sich dann relativ schadlos gehalten, ne? Sind hinten irgendwie in dem Feld, ich glaube, sie sind eine Viertelstunde oder später so ungefähr angekommen. Da war dann auch, ich will nicht sagen, dass das ein Ruhetag war, dieser Montag. Das war Dienstag schon, ne? Ja, Dienstag. Mhm. Aber ja,
ein bisschen schon. Was war das, 13 Minuten Rückstand? Sind die reingekommen, als gelbe Trikot hat dann den Träger gewechselt?
Ja,
also,
genau.
Thorstein Rehn, der in der Ausreißergruppe war, der auch im letzten Jahr lange Zeit bei der Vuelta das rote Trikot schon hatte, aufgrund so einer Aktion, bevor es dann Vingegaard wieder übernommen hatte. Der hat sich dann jetzt auch das gelbe Trikot geholt, also war knapp von einem IF-Fahrer, Sean Quinn,
ja.
28 Sekunden am Ende hatte er dann da Vorsprung und Vacek war auch noch in der Ausreißergruppe dabei. Der hatte sich dann auch noch vorne mit eingeschleust vor Pogacar im Klassement, aber 4 Minuten Rückstand. Von daher hatte da keine Ambition. Das Einzige wäre gewesen, wenn man so gesagt hätte, okay, Sean Quinn, der versucht jetzt irgendwie diese 28 Sekunden rauszuholen, war aber nicht möglich unterwegs.
War das nicht dann irgendwie eine Krankheitsgeschichte bei Thorstein Trenn?
Hatte auch eine Krebserkrankung, Hodenkrebserkrankung, ja. 2021 oder 22 und hat dann sein Comeback gefeiert und ja, ist jetzt.
Ich will da nicht von einer netten Geschichte sprechen, weil die Geschichte ist natürlich nicht nett, aber zumindest hat er jetzt mal irgendwie auch mal an die Tour gewonnen. Vielleicht ist das so seine Spezialität, sich irgendwie so in der ersten Woche irgendwo das Leader-Trikot bei einer großen Grundfahrt abzuholen. Ich meine, wer kann sich jetzt, also ne, Giro nächstes Jahr muss er ja eigentlich gesetzt sein, ne? Und da das rosa Trikot, wer kann von sich behaupten, alle drei GC-Trikots? Also da gibt es bestimmt nicht viele.
Nee, ist auch ein illustrer Kreis, auf jeden Fall.
Also wer jetzt für mich, wenn so, wie alt ist er? Der ist ja nicht so Ende 20, 30. So ein Live-Goal, noch 2-3 Jahre. Ich möchte auf jeden Fall das Giro-Trikot haben, das wäre mein Ziel. Genau. Und ansonsten.
Grün hat auch den Besitzer gewechselt an dem Tag, wie gesagt, Mats Pedersen hat es dann übernommen. Mhm. Schon Meilenstein fast, dass er da vorne mit dabei war, finde ich. Jetzt im weiteren Hinblick auf die restliche Tour. Und nach Bergtrikot blieb bei Baudin und nach Wuchswertung hat Bacek übernommen.
Genau. Der an der Stelle auch schon so, ich sehe es gerade hier, 4 Minuten, ist ja schon mal auch was. Aber er ist ja auch mehr so reingeraten durch diese Etappe.
Eben.
Dienstag. Dann kommen wir zur gestrigen Etappe. Also da haben wir uns, glaube ich, nicht geirrt, als wir gesagt haben, das wird eine Sprintetappe, weil das wurde es dann egal. 1A, Astreine, was weiß ich, wie man es nennen möchte, Sprintetappe. Es gab wohl, ich habe nur Bilder aus dem jetzt so absolut letzten paar Metern gesehen. Den Rest habe ich zeitlich nicht hingekriegt. Und da gab es so einen Sturz irgendwie, ich glaube 6 Kilometer vor Ende, 2 Kilometer vor Ende. Also es hatte schon ein bisschen gerasselt, das hat alles ein bisschen durcheinander geworfen. Und deswegen vielleicht auch nicht die ganz so üblichen Verdächtigen. Aber Olaf Koy, ist ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt, hat ja auch schon Etappen bei diversen Veranstaltungen geschossen. Und was war das? Giro, Etappe und jetzt auch eine Tour-Etappe. Paris-Nizza, Münsterland, Giro gewonnen. Na, und die Cyclassics. Also, was will man mehr?
Ja, also es war ein sehr, sag ich mal, unplanmäßiger Sprint. Also, dass es einen Massensprint gibt auf der Etappe, hatten wir ja schon gesagt, das ist höchstwahrscheinlich. Aber wie das Ganze sich zugetragen hat, war da doch nicht so nach dem Drehbuch, was viele vermutet hatten. Wie du schon gesagt hast, es gab da kurz vorm Ziel noch einen Sturz, der vieles durcheinander gewirbelt hat. Unter anderem lagen 3 Leute von Soudal Quickstep auf dem Boden, somit der komplette Anfahrtszug von Temelier kaputt für den Tag. Und viele Sprinter waren dann entweder alle alleine auf sich gestellt oder schlecht platziert. Wer da super durchgekommen war, war die Mannschaft XCS Astana, die als einziges Team auf dem letzten Kilometer dann noch mit 3 Fahrern waren, 2 Anfahrer noch für Max Kanter, die ihm das auch vorbildlich lanciert haben. Koy war dann der Erste, der losgefahren ist und hat auch relativ ungefährdet gewonnen. Mhm. Ich hätte gerne gewusst, was passiert wäre, wenn Kanter ein bisschen selbst als Erster losgefahren wäre, ob dann Koy auch so vorbeigeschossen wäre. Muss man schon sagen, er war der stärkste
Fahrer. Er war der schnellste Fahrer an dem Moment. Ich glaube nicht, dass das möglich gewesen wäre.
Glaube ich auch nicht, aber ja, ist natürlich dann irgendwo, Zweiter ist super an dem Tag, eine Riesenleistung von Max Kanter. Man sieht auch, er ist in den Zwischensprints immer dabei. Ich glaube, 1 oder 2 hat er jetzt sogar schon gewonnen unterwegs und hat eine super Form. Aber ja, man wünscht ihm irgendwie, dass es dann doch vielleicht mal mit einem Etappensieg klappt.
Ja, dass der Knoten einmal platzt. Ich glaube, das ist ja auch immer dieser befreiende Moment, der dann Kräfte freisetzt, die an anderen Tagen dann greifen können. Ansonsten hat sich aber an dem Tag nicht viel mehr getan, außer jetzt dieser Sieg. Ich glaube, Mats Petersen hat auch weit genug geführt. Punkte-Trikot, gelbes Trikot, auch alles gut. Ich finde, die Werbung bei Pro Cycling Stats wird immer mehr, habe ich den Eindruck. Übrigens hatten wir nicht über Pro Cycling Stats geredet und du mal überlegt hast, braucht man vielleicht doch mal ein Abo? Die bieten jetzt auch Monatsabos an, ne?
Ja, genau.
Die hören hier zu. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich da sehe. ansonsten
hat sich
dann... Warte, ich wollte jetzt mit den Gesamtwertungen noch kurz. Also ne, da hat sich nicht so viel getan, außer dass Pogacar beim grünen Trikot nicht mehr weit vorne ist. Ansonsten alles geblieben. Und jetzt gerne nochmal.
Ja, nochmal zu Olaf Koy. Also es war ja sehr umstritten, ob man ihn überhaupt mitnimmt zur Tour de France, weil man hat Paul Sexas im Team.
Ich erinnere sogar, dass du es erwähnt hast, als wir hier drüber gesprochen haben, als wir die Teams vorgestellt haben.
Genau. Haben wir auch gesagt, das ist eine heiße Option auf einen Etappensieg, weil der hat in der Vergangenheit ja auch schon einiges in Sprints gewonnen. Und jetzt hat es sich sogar schon ausgezahlt für die Mannschaft. Also man sieht, Paul Sexas bei all seiner Klasse und seinem Talent, das er hat. Aber Tour de France ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Also er fährt da vorne mit, aber er kann jetzt nicht die Akzente setzen bislang, um eine Etappe zu gewinnen. Und für das Team mit dem Sponsor, ein Etappensieg bei der Tour de France ist da immer noch Gold wert. Mhm. Und es hat sich jetzt schon ausgezahlt, dass sie dann Sprinter mitgenommen haben mit Olaf Koy, der in super Form ist und diese Etappe sehr souverän gewonnen hat. Und jetzt haben sie schon mal einen Etappensieg und können dadurch viel befreiter auffahren.
Nicht jede Mannschaftsleitung wird trifft so kluge Entscheidungen, deswegen ja.
Auch also wir haben ja auch in der Vorschau-Sendung, glaube ich, drüber gesprochen, ja. Warum nimmt Red Bull jetzt nicht Jordi Meus mit, der immerhin schon mal auf den Champs-Élysées gewonnen hat. Genau die Taktik hat im Prinzip Decathlon angewendet. Sie haben Koy mitgenommen und es hat sich für sie ausgezahlt.
Hm. Wann ruft Red Bull bei dir an, ist die Frage.
Wieso bei mir? Sie müssten bei Jordi Meus anrufen.
Nee, ja, du kannst es denen doch auch alles sagen. Also, dass sie zumindest auf dich hören, wenn du sagst, nehmt den mit. Das meine ich damit. Also, es geht jetzt nicht darum, dass du die Etappen gewinnst, sondern dass du einfach die...
Man muss ja fairerweise sagen, bei Red Bull ist es ja nochmal eine bisschen andere Konstellation, was die Klassement-Ambitionen angeht. Klar, Paul Sexas, schön und gut, aber der fährt jetzt seine erste Tour de France und glaube teamintern sagt man vielleicht auch eher, der ist jetzt da, um zu lernen und bei Red Bull geht es halt schon konkret wirklich als Ziel auch um das Podium und das nicht nur mit einem Fahrer, sondern gleich mit zweien, mit Lipowitz und mit Evenepoel. Da ist dann natürlich, wenn du jetzt noch einen Sprinter da irgendwie mit rein, sag mal, reinquetscht in das Team, ist es nochmal schwieriger jetzt als in der Decathlon-Mannschaft, wo sozusagen nur ein Kapitän da ist fürs Klassement, im Gegensatz zu zweien bei Red Bull, wo die Plätze dann knapper werden, wenn du noch einen Sprinter mitnimmst.
Ja, aber ein Sprinter, der sich auch, also der eine Sprinter wäre vielleicht noch drin gewesen. Glaube ich. Einer so, also ein Cavendish hat ja damals auch nie zugebracht. Ich sag nicht, dass irgendjemand bei Red Bull Cavendish das Wasser reichen kann, aber jetzt in der ersten Woche einen Etappensieg, dann hat man doch schon mal ein bisschen Druck abgenommen, also rausgenommen aus der Kiste. Ich sage da Hut ab vor Decathlon, die den Mut bewiesen haben oder die klug genug gehandelt haben. Ist halt so. Und dann kommen wir zu heute. Heute, dem Donnerstag, der 9. Juli. Irgendwas war am 9. Juli noch. Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Nee. Aber ich darf nicht vergessen zu sagen, was morgen für ein gigantisch großes Fußballspiel kommt. Fußball-WM und der ganze Kram. Ne? Auch ich musste heute bei einem größeren Kontext mir Metaphern anhören aus der Fußballwelt. Da dachte ich, ja, wir sind ausgeschieden. Nee, sind wir gar nicht. Morgen ist das Finale erst. Also die U19-Frauenmannschaft. Also weiß ich gar nicht, wovon die sprechen, ausgeschieden. ja, also ist mir ein Rätsel. Zukunft spielt. Heute von Pau nach Gavarnier-Gédré. Ungefähr, richtig?
Ja. Gavarnier-Gédré.
Über den Aspin, über den Tourmalet, dann noch einen, wie wir haben es früher so genannt, Rollerberg hinten dran. Und ich meine mich erinnern zu können, wir haben gesagt beim letzten Mal, naja, wenn Pogacar Bock hat und losfährt, dann kommt er mit 4 Minuten oben an, kommt dann runter und dann dieses Rollerding fährt er auch noch rein. Ich glaube, du warst ein bisschen skeptischer als ich. Wir hatten dann auch Pidcock, glaube ich, in die Runde geworfen, wenn er die schwere Abfahrt da runter donnern könnte. Und am Ende des Tages ist vielleicht heute, das hast du auch so als Szenario, ne? Wenn Pogacar sich heute entscheidet und richtig Gas gibt, dann kann heute die Tour entschieden werden. Ganz so extrem ist es vielleicht nicht ausgegangen, aber so von der Richtung her ist es schon in die Richtung gegangen. So würde ich das Gesehene von heute und Gelesene und Gesehene von heute für mich verarbeiten.
Ja, also man muss schon ganz klar sagen, man hat viel Klarheit gewonnen an diesem Tag, was die Tour de France.
Das ist, glaube ich, das Diplomatischste, was ich über das, was da passiert ist, überhaupt hören, mir ausdenken könnte.
Ja, also
ich finde deine Formulierung an solchen Stellen sehr schön. Das ist als Kompliment.
Jetzt nicht nur bezogen auf die Platzierung 1 und 2 in der Gesamtwertung oder auf das Podium, sondern auch was so künftige Teamtaktiken von anderen Mannschaften angeht. Mhm. So beispielsweise Aber dann mal ein bisschen spekuliert, okay, was macht jetzt mit Tom Pidcock? Fährt er jetzt hier auch auf Gesamtwertung, nachdem er letztes Jahr Dritter bei der Vuelta war? Nein, wird ich nicht mehr machen, weil er hat heute 8 Minuten kassiert und dürfte damit eher auf Etappensiege gehen. Gleiches gilt für einen Carapaz, der auch ähnlichen Rückstand kassiert hat und den dürfte man jetzt auch auf den Bergetappen verstärkten Ausreißergruppen sehen. Und,
aber Carapaz hat es ja angekündigt, auch mit dem Bergtrikot, oder?
Genau, aber ja. Das war auch immer so ein bisschen, zumindest auf Social Media wurde viel spekuliert, macht er das jetzt nur, um da so eine Nebelkerze zu werfen und nachher dann doch in der Gesamtwertung zu schlagen. Aber da konnte man seinen Aussagen schon Glauben schenken. Und ja, aber was den Kampf an der Spitze angeht, da kann man das schon ein bisschen deutlicher formulieren. Also letzten Endes, ja, Gesamtwertung, gelbes Trikot ist, wenn Pogacar nicht stürzt oder krank wird, mehr oder weniger entschieden nach dem heutigen Tag, würde ich sagen, Kampf um Gelb. Dahinter ist es natürlich, also wenn man jetzt mal sagt, Platz 2 und 3, also das komplette Podium, dahinter ist völlig offen, Vingegaard. Also aber vielleicht erklären wir erstmal kurz, wie die Etappe gelaufen
ist. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das halte ich auch für sinnvoll. Ich beschreibe dir mal, was ich mitbekommen habe und gesehen habe und dann sagst du mir, an welchen Stellen ich falsch lieg. Aspar, also es gab eine Ausreißer, nee, Benhili, glaube ich, ist alleine losgefahren, so als Verbleibender von einer kleineren Ausreißergruppe. Relativ lange ist dann am Aspar eingefangen worden. Wieder auch von einer anderen kleineren Gruppe, die sind dann noch zusammen ein Stück gefahren, das weiß ich, da war, glaube ich, Sean Quinn von IF dabei, ne? Der hatte sich vielleicht so ein bisschen Hoffnung gemacht, dann das gelbe Trikot zu übernehmen, aber Pustekuchen. Und dann irgendwann, ich glaube, war das im Aspar schon? Nee, nach Tourmalet, irgendwann ist Pogacar dann halt aus der Gruppe der üblichen Verdächtigen, mit wo alle zusammen waren, einfach weggefahren und es konnte nur noch Vingegaard folgen im ersten Moment, hat dann aber auch immer ein bisschen mehr verloren. Er hatte, glaube ich, so 2 Kilometer vor Tourmalet oben so 10 Sekunden Abstand ungefähr, also nicht richtig weit weg, aber auch nicht so richtig, nicht mehr in Kontakt. Ich gehe mal davon aus, dass er bis zum Tourmalet oben dann wahrscheinlich so 30 Sekunden draufgepackt bekommen hat. Und dann, was man auch hinterher mit Interviews gehört hat, kam die Abfahrt. Pogacar scheint mir da so relativ zügig, aber auch nicht unkontrolliert runtergefahren zu sein. Und Vingegaard sagt selber, er wäre, es wäre nicht so sein Ding gewesen und nicht so gut. Aber andererseits von hinten ist ja auch keiner an ihn rangefahren. Also so schlimm kann es dann auch nicht gewesen sein. Ich glaube, da hat er ein bisschen tief gestapelt. Naja, und dann hat auf diesem relativ flach ansteigenden Stück Pogacar weiterhin ordentlich Gas gegeben und hat dann so den Vorsprung auf Vingegaard dann nochmal vergrößert auf insgesamt 2 Minuten 38 am Ende. Was ich wirklich erstaunlich finde. Ich habe mal zwischendurch eine Zahl gelesen irgendwo, dass den Anstieg, ich weiß nicht, ob es im Aspar oder Tourmalet war, ich vermute mal zum Aspar, 30 Minuten er 400 Watt getreten hat. Da explodiert mir der Kopf.
Ja, also du hast schon sehr gut zusammengefasst. Das Einzige, was okay. ich noch ergänzen wollen würde, wäre also die Teamtaktik von Wismar Liesebike an dem Tag, ja, war eigentlich schon zu offensichtlich. Also man hat von Anfang an gesehen, sie wollten unbedingt mindestens einen Fahrer in der Spitzengruppe haben, damit du im Idealfall noch eine Unterstützung für Vingegaard in diesem Stück nach dem Tourmalet hast, dass sich irgendjemand darüber rettet. Aber den Braten hatte natürlich UAE gerochen. Also sage mal, auch vor 4, 5 Jahren wäre die Taktik noch aufgegangen von Wismar. Aber da sind die halt inzwischen auch, muss man fairerweise sagen, taktisch ein bisschen gereift und haben das verhindert, dass da eben kein Fahrer, kein Jorgensen, kein Campenaerts in der Ausreißergruppe ist. Aber ansonsten hätte das geklappt, hätte es auch anders ausgehen können, weil mit einem Fahrerunterstützung wäre Vingegaard da vielleicht noch mal ein bisschen näher gekommen, aber so wie du es beschrieben hast, war es dann schon zutreffend. Was ich interessant fand, tatsächlich, was du gesagt hast, dass Vingegaard lange so bis 2, 3 Kilometer vor dem Gipfel immer so auf 10 Sekunden hinter Pogacar herfuhr und oben auch nur 30 Sekunden Rückstand hatte und dann ja mehr als 2 Minuten letzten Endes in der Abfahrt und in diesem, sag ich mal, Kraftausdauerberg verloren hat. Also zum einen, ja, es ist bekannt, dass Pogacar der bessere Abfahrer ist als Vingegaard, aber dass er da so viel verliert, auf der einen Seite.
Aber warte, darf ich an der Stelle? Vingegaard hat ja auch Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, welcher, wie der Abstand war, das habe ich einfach nicht registriert, wie der Abstand zwischen Vingegaard und der Gruppe hinter sich oben am Tourmalet war. Weil sie sind ja nicht auf ihn drangefahren. Also so ganz so schlecht kann er ja auch nicht runtergefahren sein, oder? Oder hatte der da 5 Minuten auf die Leute hinter sich und hat das dann auf irgendwie 20 Sekunden reduziert?
Nee, oder? Ich meine, also müsste ich jetzt auch nochmal nachsehen, wie viel es oben waren, aber ich glaube, es war schon eine Minute oder so, die er vor den anderen war, mindestens mal. Mhm. Die Sache halt bei der Verfolgergruppe war die, dass die sich ja auch erst neu formieren musste. Ja. Also du hattest halt dahinter eine Gruppe mit Sexas, mit Lipowitz und Del Toro. Mhm. Und ja, Lipowitz war klar, dass der, also wenn die es nicht komplett taktisch verbocken, dass er dann auf Evenepoel wartet, der irgendwie 20, 30 Sekunden dahinter fuhr und dass sie dann zu zweit irgendwie arbeiten können. Lidl Trek kam dann noch von hinten mit 2 Fahrern, mit Ayuso und mit Skelmosen. Lenny Martinez kam zurück zum Beispiel. Und da hättest du gedacht, okay, diese Gruppe, wenn die jetzt dann wirklich, wenn der Lipowitz, Evenepoel und die beiden Lidl-Fahrer zusammenspannen, dann können die auch Vingegaard noch einholen, weil die können halt in diesem, ja, flachen Berg, sag ich mal, zum Schluss können die halt richtig kreiseln und da spielt halt Windschatten bei 30 km/h oder mehr dann wirklich eine Rolle und sie sind ja auch fast noch rangekommen, muss man ehrlich so sagen, obwohl die Gruppe überhaupt gar nicht gut lief. Und ja,
aber sie sind nur fast dran gekommen, ne? Also geschafft haben sie es dann.
Ja, am Ende sind es 20 Sekunden, die noch geblieben sind, ja, für Vingegaard.
Aber wie lange ist Vingegaard auch alleine gefahren die ganze Zeit, ne? Das muss man, ich finde das beeindruckend, dass er das so.
Ja, auf der anderen Seite, Pogacar ist auch die ganze Zeit alleine
gefahren. Das ist ja ganz was anderes. Also ja, stimmt. Aber der kann das halt auch sehr gut. Ja, stimmt. Also 2 Minuten 38. Unfassbar. Und er hatte ja auch, also das, was ich gesehen habe, Pogacar wirkt auch immer so ein bisschen, als hätte er Spaß daran. Also das finde ich noch das Schöne daran. Also das ist nicht so dieses sterbende Leiden, ne?
Ja, aber ich glaube schon am Ende hat man gesehen, dass er auch an dem Tag jetzt hier so ziemlich alles rausgehauen, was er da hat, was er da auch im Tank hatte. Mhm. Und wie gesagt, also das ist so ein bisschen der einzige Strohhalm, wo man sich jetzt noch irgendwie als neutraler Fan vielleicht dran klammern kann, dass an dem Berg selbst, am Tourmalet, war er halt auch nicht so viel stärker als Vingegaard jetzt. Also wie gesagt, das waren lange diese 10 Sekunden Unterschied. Und dann ist es irgendwann auf 30 aufgegangen, aber mehr ist es dann halt auch nicht geworden. Und sowas kann halt innerhalb von Natur, wenn man jetzt sagt, Vingegaard hat den Giro gefahren und kommt erst so langsam rein, kann das dann theoretisch auch nochmal ein bisschen in die andere Richtung laufen.
Wir reden uns das aber auch ein bisschen schön.
Ja, wie gesagt, da muss man schon echt optimistisch sein für die Spannung. Ja. Aber ja, es ist letzten Endes nicht wirklich realistisch.
Es ist halt auch so, ne, das was wir, was ich letzte Woche mal meinte, ne, dieser komische Wert oder diese Berechnung oder dieses Vermögen, noch nach schon einer geleisteten, also wie man nach hinten abfällt sozusagen mit seiner Leistung. Und Pogacar, das ist, je länger das Rennen geht und je länger ein schweres Rennen geht, hat man den Eindruck, umso sicherer ist Pogacar der Gewinner. Wenn nicht irgendwelche technischen Dinge wie jetzt bei Paris-Roubaix noch mit reinspielen oder ne, wenn es nur um die pure Leistung mehr oder minder geht, ne, dann ist es halt, je länger das Rennen ist und je schwerer, umso einfacher für ihn. Und hinten raus dann, er macht dann auch hinten raus die Zeit und das hat er heute auch wieder gemacht. Aber andererseits, man kann einfach nur sagen, hey, wenn er jetzt ein Team, also es, man hat so, ich habe ein paar Interviews hinterher auf Radsport News gelesen, man hat doch so den Eindruck, dass alle Mitstreiter von ihm, also ein Pollitt, wer hat da noch vermerscht, wer war das noch? Weiß ich nicht mehr, wer genau, aber alle UAE-Fahrer hatten irgendwie so einen positiven Vibe, also so, klar, ihr Kapitän hat gerade eine Etappe gewonnen und so, ne? Aber das klang alles so schön, also so glücklich, wie ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Die machen vieles richtig, glaube ich, gerade.
100%, also das Team, also wirkt halt einfach völlig überlegen, auch von, also man, wir haben es in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, gesagt, wo wir Ayuso, den von Lidl Trek, mit dem von UAE verglichen haben und gesagt haben, beziehungsweise mit Del Toro, und haben gesagt oder festgestellt, dass Ayuso im Verhältnis zu Del Toro nicht die Weiterentwicklung bislang bei Little Track gemacht hat, wie sie Del Toro bei UAE gemacht hat. Und das ist ein Indiz dafür, dass einfach in dem Team sehr, sehr gut gearbeitet wird. Auf der anderen Seite, ja, so sehr man die Leistung von Pogacar auch irgendwie bewundert, aber ich weiß nicht, ob das nur bedingt dadurch ist, durch welche Generationen wir geprägt wurden irgendwie in unserem Radsportkonsum. Aber mir macht es halt auch immer so ein bisschen Angst, oder beziehungsweise man muss ja immer zumindest mal mit einer gesunden Skepsis das Ganze auch betrachten. Also heute über 2 Minuten schneller als der bisherige Rekord am Tourmalet. Und es wird von Jahr zu Jahr irgendwie schneller, aber eine richtige Erklärung, plausibel, habe ich dafür jetzt auch noch nicht gehört. Also es wird immer gesagt, ja gut, irgendwann gab es mal Umstellung der Ernährung und das war der Game Changer irgendwie in den letzten 5 Jahren.
Ich wollte auch noch
Aber
dieses Interview dir raussuchen. Ja, mach mal weiter.
ja, letzten Endes denke ich mir halt, du kannst halt nicht jedes Jahr irgendwie um, wie viel sind es dann, 2, 3% irgendwie die Ernährung verbessern.
Nee, ich tue mich, also diese grundsätzliche Skepsis oder dieses, wie soll man sagen, ich tue mich da auch manchmal schwer. An manchen Tagen sage ich dann einfach, ach komm, genieß es doch. Also weißt du, mach dir das doch selber nicht kaputt. Du siehst vielleicht den besten Fahrer, den man jemals gesehen hat und den man für viele, viele, viele Jahre sehen wird. Warum machst du dir das selber kaputt mit diesem Misstrauen? Naja, andererseits sind wir vielleicht auch, gehören wir zu der Generation gebrannte Kinder, wo wir
Eben
schon
das haben wir ja auch bei vorigen Fahrern schon gesagt. Also das haben wir
Ja.
schon bei, weiß ich nicht, Froome gesagt. Wir haben das vielleicht auch mal irgendwie in der Armstrong-Zeit gesagt, ja.
Wie
Aber
Armstrong hat, was? Was hat war Armstrong? Ulle war nie gedopt. Dass das mal klar ist hier. Sonst ziehe ich hier gleich ganz schnell den Stecker. bist du noch da?
also die Geschichte
Okay.
des Radsports brandmarkt einen da sozusagen ein bisschen sowas immer auch mit dem kritischen Auge zu sehen. Also klar, man kann ja jetzt nichts Verdächtiges bislang finden oder man kann dem Team und dem Fahrer auch nichts, können sich nichts vorwerfen lassen. Aber letzten Endes bin ich da doch immer ein bisschen skeptisch, was diese Leistung und vor allem diese Leistungssteigerung jetzt von Jahr zu Jahr angeht.
Ich habe gerade nebenher, während wir sprechen, den Artikel rausgesucht, den ich dir schicken wollte, gleich noch. Und ich habe ihn zumindest gefunden, zumindest den zweiten Teil. Ich denke, wenn du weißt, wo du suchen musst, dann wirst du auch den ersten Teil finden. Und da wurde bei cyclingnews.com ein Artikel veröffentlicht vor 60 Minuten, der sagte, ein Zitat über. Und das sind genau solche Sachen, die einen dann auch wieder denken, mein Gott, der ist doch vielleicht auch ein netter Kerl. Ein Zitat von ihm, I couldn't sleep long because I was so excited. Tadej Pogacar take complete control. Also er hat sich so schon drauf gefreut und das ist ja auch so eine kindliche Freude dann vielleicht und ach, ich würde es mir wünschen. Genau das Gleiche, was du auch sagst, ist halt immer wieder, kommen auch so Zweifel hoch, aber ich habe, glaube ich, für mich
Also
im
ich finde,
Moment.
die Sache ist ja auch so ein bisschen die, in der Radsport hat da, finde ich, mal noch so ein bisschen Transparenzproblem. Es wird zwar immer versucht, so ein bisschen das zu erklären, eben auch diesen Ernährungsansatz, was ich gerade gesagt habe, aber letzten Endes so datenmethodisch oder konkret wird das nie so richtig. Also es wird zwar immer gesagt, das und das ist irgendwie schneller geworden, verbessert worden, aber genau das Gleiche hat uns das Team Sky beispielsweise auch schon vor 10, 12 Jahren gesagt. Also als da Richie Porte in diesem Wohnmobil geschlafen hat und sie haben uns das als jetzt den Marginal Gain präsentiert, weiß ich nicht, ob das dann immer so die adäquate Lösung ist.
Ja, du hast ja wie immer mit allem recht, aber dich mach mir doch nicht alles jetzt. Nee, ja. Solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, kann man kann, das ist natürlich immer das alte Argument, ne? Solange sie nichts bewiesen haben, ist er unschuldig. Diese Unschuldigkeitsvermutung gilt für jeden und bla 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 bla. Ich möchte glauben, dass das alles so mit normalen, allen zur Verfügung stehenden Mitteln so passiert ist. oder passiert. Vielleicht sperre ich auch den kleinen Mann, der in meinem Kopf mir selber den Vogel zeigt, einfach hinten in so eine Kiste rein, dass der ruhig ist, so lange, wie ich es genießen möchte. Und den kann ich dann ja aus der Kiste wieder rauslassen, wenn es dann irgendwann doch anders sich darstellen sollte. Hey, es gibt völlig anderer Zusammenhang, aber vor kurzem, ich weiß nicht, welches Rennen, das war Transbalkan Race, glaube ich. Langstreckenszene, ne, ganz was anderes. Ich glaube, das war das Transbalkan. Wo sie den Führenden, ein in Polen großer Star auch in der Langstreckenszene, oder was heißt Star, ne? Die Szene ist jetzt nicht so groß, aber jemand bekannter ist ein bekannter Name, hat man während des Rennens dabei erwischt. Man darf ja keine Hilfe von außen annehmen. Also, ne, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt von Basel nach Kleve fahre.
Halt. Unsupported halt.
Genau, unsupported. Naja, also wenn ich jetzt von Basel nach Kleve fahre und ich fahre, würde über München fahren und du würdest am Straßenrand stehen und ich kenne dich nicht und du hättest dann einen Stand mit irgendwie Wasserflaschen, die du an alle verteilst, ist das okay? Wenn wir uns aber verabreden und ich kenne dich und du stehst da und gibst nur mir Wasser, dann ist das nicht okay. Das ist so, ne? Und der stand halt wirklich bei einem Truck, also nicht Truck, sondern Van, der hinten offen war und hat sich da versorgt von jemandem, der offensichtlich auf ihn da gewartet hat und wurde dabei fotografiert mehrfach. Dann denke ich mir auch, ey, wenn es jetzt schon da angekommen ist, dass beschissen wird, wo es um wenig, wo es auch um Sachen geht, wo es auch vielleicht um viel geht, aber immer noch nicht vergleichbar mit dem, was um was es bei einem Pogacar geht. Warum soll ich, also da wird beschissen, warum soll dann bei dem anderen nicht beschissen werden, wo es vielleicht sogar noch einfacher ist oder weniger oder besser zu verschleiern ist. Aber ich möchte gerade einfach denken, ja, das passt schon. Das ist schon richtig so. Der ist halt gut. Und vielleicht muss man auch noch den anderen Gedanken hinterher schieben, wenn Pogacar bescheißen würde mit irgendeinem Mittel, einem Verfahren oder einer Technik oder sonst etwas, ja, glaubst du denn, dass diese Technik, dass das den anderen nicht zur Verfügung stehen würde?
Das wissen wir nicht.
Ja, genau. Ja,
es bleibt alles rhetorische Frage. Im Bereich der irgendwie völligen
Ahnungslosigkeit.
Ja, also von daher, wie gesagt, war jetzt auch keine Kritik in dem Sinne, nee, sondern nee, einfach nur gesunder Menschenverstand.
Wenn ich so ausgeufert bin, sorry.
Das mit ein bisschen gesunden Menschenverstand immer mit der Historie des Radsports im Hinterkopf zu betrachten.
Das ist auch vollkommen richtig. Das ist halt der Romantiker in mir, sperrt den Zweifler hinten in die Kiste ein. Deswegen ist das auch nur möglich. Und andererseits, ich möchte ja auch, dass es spannend bleibt. Und das, was da gerade passiert, ist halt ab heute deutlich weniger spannend. Und man möchte ja auch nicht, dass ein Pogacar morgen irgendwie eine Magenverstimmung hat und sich deswegen zwei Tage nur hinten ins Peloton bewegen muss und vorne Vingegaard angreift. Aber für die Spannung wäre es schon gut. Also sagen wir mal ehrlich.
Ja, aber wie gesagt, wenn man sich das jetzt mal also wir schauen jetzt nochmal hier auf die Gesamtwertung. Und,
ja, genau.
Da hatte ja vorher Thorsten Rehn noch das gelbe Trikot, aber der hatte zum einen einen Sturz in der Abfahrt vom Tourmalet und war auch vorher schon recht weit abgeschlagen und hat dann wie viel hatte er Vorsprung? Ich glaube, es waren fast 8 Minuten. Das hat er alles komplett eingebüßt. Pogacar hat es übernommen. 2,42 jetzt vor Vingegaard, 3,27 vor Del Toro und dahinter ist es halt sehr eng. Also ja. Sage mal, bis Platz 9 ist es, oder? Ja,
ja, Skelmose
kannst du. Matthias, ja. Skelmose. 4,57 und 3,27 hat der drittplatzierte Del Toro Rückstand. Also es ist
anderthalb
Minute 30, ja, anderthalb Minuten zwischen Platz 3 und Platz 9. Also im Prinzip hast du da halt, wie viel sind es dann? 6 Fahrer, oder? Die um Platz 3 kämpfen und selbst so wie die heutige Etappe gelaufen ist, scheint auch Vingegaard auf Platz 2 nicht unangreifbar zu sein. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch vielleicht der Hintergedanke dieses kleinen Wutausbruchs, so nenne ich es jetzt mal, von Remco Evenepoel, der sich beschwert hat, dass in dieser Gruppe da nicht genug gekreiselt wurde und auch seinen eigenen Teamkollegen angezählt hat, nämlich Lipowitz. Und sich darüber beschwert hat, dass der da nicht genug geführt hat. Der hatte wahrscheinlich gehofft, dass man Vingegaard da noch zurückholen kann und letzten Endes dann auch vielleicht noch in Richtung Platz 2 schielen kann. Aber ja, es ist vielleicht geht's noch um Platz 2, aber ich glaube eher, dass sich Vingegaard da noch stabilisiert und dass es jetzt heute eher bedingt dadurch war, dass da die Abfahrt war und dass dann noch dieser eher Rollerberg war.
Definitiv. Ich glaube auch, dass Vingegaard noch nicht an dem Peak ist, wo er sein kann oder sein wird bei der Tour, wenn alles normal läuft. Und
also
ja.
Er hat ihn ja, also er hat ja hinterher gesagt im Interview, das war überhaupt nicht so der Tag, wie ich es mir vorgestellt habe und ich bin nicht zufrieden mit meiner Leistung, es sollte noch mehr kommen, ich gebe noch nicht auf. Also er hat zumindest die Ambition noch, die Tour zu gewinnen. Ob er letzten Endes auch die Ressourcen dafür auf der Straße findet, bleibt abzuwarten.
Ja, da muss er ganz genau hingucken. Also realistisch sehe ich das jetzt auch nicht, ne, immer unter dem Vorbehalt, dass nicht irgendwas aus Außergewöhnliches passiert. Aber ja, wer weiß, bei der Tour ist schon alles Mögliche passiert. Ne? Warten wir mal ab. Und Vingegaard muss sich dann halt irgendwann mal entscheiden, verteidigt er jetzt zwei oder geht er noch auf die Eins? Und wenn er, ich hoffe, dass er noch so lange wie möglich auf die Eins geht, weil sonst wird es halt echt, echt schwierig. Also so spannungsmäßig. Also nur von dem Kampf um Platz zwei kann eine Tour halt auch nicht immer leben.
Nee, nicht, aber wie gesagt, wäre jetzt Pogacar nicht dabei, würden wir alle sagen, hey,
ja, das wäre klar.
Super spannende Tour de France. Also ich sehe es auch total offen, wie es jetzt um Platz 3 irgendwie steht. Also jetzt rein von der Stärke am Berg, was der Romale jetzt heute gezeigt hat, würde ich da eigentlich ein Duell zwischen Lipowitz und Del Toro sehen. Hm. Aber die Frage ist halt, was macht jetzt UAE mit Del Toro? Sagt man halt vielleicht schon teamintern, wir versuchen jetzt Del Toro aufs Podium zu bringen und sparen dafür auch ein bisschen ihn auf, was die Helferdienste angeht. Oder sagt man halt noch, okay, jetzt diese 2,42 sind Pogacar noch nicht sicher genug. Del Toro muss jetzt noch weiter arbeiten, dann wird es halt nichts. Oder ist es eher unwahrscheinlicher, dass er Dritter wird? Und auf der anderen Seite, ja, Lipowitz.
Aber was macht man auch mit Evenepoel an der Stelle dann?
Ja, also ist ja jetzt noch,
gesagt, noch mal auf,
er ist noch vor Lipowitz, bedingt durch das Zeitfahren natürlich, aber wenn es wirklich Mann gegen Mann um die pure Stärke am Berg geht und da wird es dann Alpe d'Huez und vor allem auf dieser vorletzten Etappe drauf ankommen, das sehe ich Lipowitz stärker als Evenepoel. Also das haben wir vor der Tour auch schon gesagt. Er ist einfach der bessere Bergfahrer und das hat sich heute am Tourmalet auch gezeigt.
Er ist jetzt im Moment der bessere Fahrer, auf jeden Fall. Aber dann wird auch nochmal interessant, wie sieht das in Woche 2, Ende Woche 2, Anfang Woche 3 aus, ne?
Also es kann natürlich sein. Also
vielleicht ist das die spannendste Geschichte überhaupt. Wer wird bei Red Bull am Ende derjenige sein, der vorne liegt?
Also das kann noch ein richtiges, also ich will das nicht herbeischreien, aber ein richtiges Drama werden, teamintern vielleicht. Weil wenn man sich, wir schauen ja gleich nochmal ein bisschen voraus auf die nächsten Etappen. Und da wird es jetzt noch ein bisschen dauern, bis so diese richtig nächste schwere Bergetappe kommt. Und das kann natürlich auch so sein, so also ein bisschen vielleicht hat das Evenepoel, war das auch gar nicht vielleicht aus der Emotion heraus, sondern stachelt er vielleicht noch ein bisschen dieses teaminterne Duell an, dass Lipowitz vielleicht irgendwann die Nerven verliert und sich das zu sehr zu Herzen nimmt und dann letzten Endes er dadurch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, in Leistungsfähigkeit verliert und Evenepoel dann ja, letzten Endes der Stärkere ist.
Ja, brauchst du keine Feinde, wenn du Mannschaftskollegen hast, ne?
Ja, also ich bin echt gespannt, weil, wie gesagt, er hat da, ich glaube bei Sportza war das, wo er das nach der Etappe gesagt hat, doch recht eindeutig gegen Lipowitz geschossen, wie das Team das kommunikativ wieder einfängt.
Ach, das kann ich dir jetzt schon sagen. Also wenn ich da jetzt für die Kommunikation zuständig wäre und würde da heute Abend nochmal ein, zwei Journalisten an der Bar treffen, dann würde ich ihnen sagen, Jungs, ihr wisst doch beide, was los ist. Remco ist ein Heißsporn, der will gewinnen, der will immer das Beste geben. Und wie soll der denn nach so einem Rennen dann auch glücklich da sein? Da ist doch egal, was du ihn fragst, der wird irgendwas sagen. Und der erste Name, der ihm im Kopf war, war Lipowitz. Und da wird nichts geheiß gegessen, wie es gekocht wird. Unsere Mannschaft, alle gehören zueinander, alle sind super miteinander und das nehmen wir jetzt mal nicht so legen wir mal nicht jedes Wort auf die Goldwaage. So, das wäre mein Statement und ich glaube, so ähnlich oder irgendwie in dieser Form wird es auch gelaufen dann.
Naja, das ist halt die Frage, was, also die Botschaft ist ja klar, die das Team aussenden will, aber ist die Frage, was damit Lipowitz ankommt, ob der das dann auch so sieht.
Klar. Aber das ist dann wiederum nicht die Kommunikation nach außen, finde ich, sondern da muss halt irgendeiner der Betreuer, Trainer jetzt mal zu Remco gehen und sagen, pass mal auf, das war nicht cool. Wenn das deine Meinung ist, dann denk das, aber sag das nicht. Das ist dann, ne, noch ist hier nichts entschieden und noch ist das. Und jetzt gehst du mal rüber und sagst hier mal, pass mal auf, sorry, war irgendwie Eifer des Gefechts und so, alles cool. Und dann gehört es natürlich auch dazu, Remco, dass entweder, dass er sagt, nee, mache ich nicht, ich bin Champion, oder zu sagen, okay, sehe ich ein, war vielleicht nicht das Coolste und dann raufen sich zusammen und dann ist wieder alles gut. Ich glaube, die beide Ansätze, also so würde ich das versuchen, wenn ich da jetzt was irgendwie zu melden hätte, aber außer Klassensprecher sechstes Schuljahr habe ich da nichts in dieser Hinsicht an Erfolgen aufzuweisen. Insofern, ja, wird spannend, wird lustig. Also, wir hatten ja beim Giro, weil es so klar war, schon früh die das Pinkelgate. Jetzt haben wir das Red Bull-Drama. Und gibt es noch irgendwas, was ich bisher nicht mitbekommen habe, wo es knirscht im Gebälk? Bernal heute, 12. Platz oder so, ne? Das ist vielleicht auch mal kurz so, wie nennt man das, honorige Erwähnung.
Ja, letzten Endes muss man ja schon sagen, bei der Mannschaft, sie wollten eigentlich mit Vogana auf Gesamtwertung fahren oder ursprünglich ja mit Oscar Only, der ist dann kurzfristig durch diesen schlimmen Sturz beim Auvergne-Rhône-Alpes nicht starten konnte. Aber das mit Vogana hat sich dann recht schnell erledigt und ja, Arensmann für die Gesamtwertung ist jetzt auch dann relativ weit, meine ich, schon zurück. Mhm. Und letzten Endes geht es bei der Mannschaft um Etappensiege dann jetzt. Also man hat da auch auf der einen Etappe gesehen, dass Bernal sich da schon sehr um eine Spitzengruppe bemüht hat und ja, darum geht es letzten Endes.
Aber die hat ja die Daumen drücken wollen, insofern ist das ja auch gar nicht so schlecht für dich.
Nö, sehe ich auch vielleicht noch, dass er eine Etappe gewinnt. Ja.
Gehen wir mal ein bisschen auf die nächsten Etappen. Heute ist Donnerstag, realistisch wäre wahrscheinlich eine neue Aufnahme irgendwie so Anfang der kommenden Woche. Deswegen würde ich jetzt mal so die Etappen des Wochenendes durchgehen. Heute Etappe Nummer 6, morgen Etappe Nummer 7, hatten wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Sprinter-Etappe ausgemacht. 850 ja. Höhenmeter über eine Etappe, das schaffen wir. Das müssen die auch alle schaffen. Samstag ebenso, 2 Sprinter-Etappen hintereinander. Also in der Käse. Und das am Wochenende.
Naja, die Sprinter hatten ja jetzt noch nicht viele Gelegenheiten, um genau zu sein. Eine bislang. Und das ist jetzt so ein bisschen, sag ich mal, geballt hier in der Ende der ersten Tourwoche und dann nochmal Mitte der zweiten Tourwoche und gegen Ende der dritten Tourwoche haben sie dann fast gar nichts mehr.
Ja, aber man muss doch nicht den Freitag und den Samstag mit Sprintetappen verschwenden.
Nee, ist, finde ich, auch immer das Schlechteste, was du als Streckenplaner machen kannst, Sprintetappen aufs Wochenende zu legen. Ja. Aber ich glaube, ja, den Franzosen ist das vor dem Hintergrund relativ egal, dass da sowieso dann, ich glaube, die haben Ferien, ne? Also von daher spielt das nicht ganz so sehr die große Rolle, ob das jetzt am Wochenende ist oder unter der Woche.
Gut, also Sonntag wird dann meiner Meinung nach 3300 Höhenmeter, sehr hügelig, Etappe Bergankunft 3, 2, 3, 4, Bergwertungen. Hinten raus sieht das dann aus als nochmal Hügelchen, würde sich so als Klassiker-Terrain fast bezeichnen und dafür sind die Berge schon zu schwer.
Das ist für eine Ausreißergruppe, ja. Also.
Aber das haben wir schon mal behauptet.
Nein, ich glaube nicht, dass an dem Tag, also vor allem, wo sollte er da angreifen? Pogacar versucht
das zu kontrollieren. Nein. Ich frage jetzt nicht, wo kann Pogacar angreifen, sondern wo greift er an? Wenn er eine Gelegenheit sucht, dann wird er sie finden. Aber ich denke auch, dass nicht nur der Charakterzug dessen, dass er nicht alle Siege mitnimmt, sondern auch Geschenke verteilt oder die Mannschaft bei Laune hält. Vielleicht greift auch bei ihm zusehends der Gedanke, dass er mit seinen Kräften auch irgendwann mal aushalten muss. Haushalten, nicht aushalten. Montag, ja, Ruhetag. Also, Entschuldigung.
Ja, wer weiß. Also kann ja natürlich auch sein. Also es gibt immer noch die Spekulation, dass er auch die Vuelta fährt, dass er sich jetzt schon sagt, okay, ich verwalte jetzt diesen Tourvorsprung nur noch, um möglichst Kräfte schon aus der Tour zu kommen und hinterher dann bei der Vuelta auch noch die zweite Grand Tour zu gewinnen.
Und dann nächstes Jahr direkt zum Saisoneinstieg den Giro, um dann zu sagen, ich habe alle drei Etappen, drei Grand Touren hintereinander gewonnen.
Wäre eine Möglichkeit.
Andererseits vielleicht wieder da auch zu sehr Paris-Roubaix gewinnen. Naja, wollen wir nicht jetzt hier schon über so weit entfernte Dinge sprechen. Montag, Ruhetag, Dienstag auch wieder 3800 Höhenmeter. Sehr hügelig, auch wieder so ne, immer so 6-7% über 3 Kilometer, 5 Kilometer, okay, dann nochmal 8 Kilometer, aber das, alles auch nicht so komplett zerstörend, aber immer noch genug, um schwer zu tun. Ausreißer?
Er hat mir in der Vorschau schon gesagt, also ich glaube, es wird ein Klassementtag.
Ja, aber wo greift er dann an? Oder wer greift an und wo? Nach dem jetzigen...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Pogacar an dem Tag irgendwie zurückhalten kann. Und selbst wenn, wird es irgendwo ums Podium spannend werden, um die Plätze 3 bis 9, wird irgendein Team versuchen, da im Finale was zu machen.
Wo würdest du angreifen? Also wenn ich Vingegaard wäre, würde ich wahrscheinlich so hier bei dem, bei diesem 7,8 mit 6, also so dem vorletzten.
Genau, am Pas de Perol.
Ja.
Also der Berg ist auch relativ bekannt, ist wie gesagt nicht in diesem Jahr, glaube ich, nicht von der ganz schweren Seite gefahren wie vor 2 Jahren. Aber das sind dann noch so, ja, 30 Kilometer bis ins Ziel vom Gipfel. Also das wäre der Berg, wo ich es probieren würde.
Mhm. Ja, dann gucken wir mal, ob Red Bull zugehört hat hier für dich und dann wen sie schicken. Ob sie Evenepoel schicken oder ob sie den kurzen Break gehabt, weil ich aus diversen Husten, Schnupfen, sonst was Antrag hatte. Wo waren wir stehen geblieben? Das hat mich jetzt, mein Hirn musste
resettet sozusagen. Bei der 10. Etappe und dann Mittwoch geht es dann mit einer flachen Etappe weiter, Vichy nach Nevers. Also es ist dann, glaube ich, auch wieder was für die Sprinter und da kommen dann eigentlich so, ja, mehrere Chancen gleich für die Sprinter nacheinander. Also der Donnerstag ist dann auch was für sie. Und ja, weiß nicht, ob wir Freitag dann noch mitnehmen wollen, aber das ist dann, hatten wir schon mal gesagt, eine relativ komische Etappe. Also es geht flach im Prinzip, bis Kilometer 150 kommt ein Dreierberg, dann kommt ein Einser-Kategorieberg und von diesem Einserberg, also vom Ballon d'Alsace, sind es dann halt noch 30 Kilometer bis ins Ziel. Abfahrt und ein Flachstück.
Ja, das erscheint mir dann auch zu erwarten, wie sagt man, zu erwarten sein, dass das nichts groß wird. Naja, und dann können wir mal, also bis dahin sollten wir dann, haben wir jetzt schon eine Woche, da werden wir mit sich an Sicherheitsgrenzen Wahrscheinlichkeit nochmal aufgenommen haben. Wen sehen wir denn? Wir hatten sonst immer mal so die obligatorische Frage, okay, wir gucken, überlegen mal, wir nehmen nächste Woche Dienstag, Mittwoch vielleicht wieder auf oder Montag, irgendwie so Anfang, Mitte der Woche. Wen sehen wir dann im gelben Trikot? Die Frage stelle ich dir heute nicht, oder?
Wäre relativ eindeutig zu beantworten aus meiner Sicht.
Ja, gut, dann stelle ich sie einfach auch nicht. Also, ne, ich glaube, ist nicht nötig. Super. Dann möchte ich mich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, für das, ihr euch jetzt hier wieder angehört habt. Ich möchte mich bei dir bedanken, Thomas. Ich wünsche uns irgendwie eine spannende Tour. Ich weiß nicht, wie das gesehen noch gehen soll, ohne dass irgendjemand etwas passiert, was wir ihm nicht wünschen. Aber ich wünsche uns auch keine langweilige Tour. Also, oder ich wünsche uns einfach, dass der Kampf vielleicht Vingegaard heute einen schlechten Tag gehabt oder nicht so guten Tag gehabt, ne? Vielleicht geht's einfach einen starken Kampf um Platz 2, 3 und 4. Aber das ist ja auch totlangweilig für den, was macht, vielleicht wird Pogacar auch einfach mal einen Tag Zeit kassieren. Weißt du, um sich das selber auch noch ein bisschen spannend zu gestalten. Weil so jeden Tag alleine da vorne rumgucken, das ist ja auch öde irgendwann, oder?
Ja, das wäre schon zu überheblich.
Ja, das wäre natürlich auch überheblich. Klar, wird er auch nicht machen. Das ist ja unsportlich auch. Unsportlichkeit. Muss er heimlich machen, ne? Also irgendwie mal Luft rauslassen.
Oder er kommt, macht so wie Pedro Delgado und kommt beim Einzelzeitfahren zu spät zum Start.
Ja, aber das wäre echt nicht gut für jemanden, der von einem Uhrensponsor mitbezahlt wird.
Das stimmt, ja.
Also das wird nicht, also weiß ich nicht, ob er dann seine Millionenuhr zurückgeben muss. Das. Oder er hat sie nicht an und sagt, ja, hätte ich die angehabt, wäre das nicht passiert. Ja, irgendwie, nee, das soll ja schon alles fair sein und das soll ja alles sportlich sein und so weiter, aber irgendwie so richtig, ich will ja nicht sagen, dass man keine Freude bei der Tour hat, man hat immer Spaß und sei es nur an den Strecken und den Abfahrten und den Geschichten noch drumherum, aber es wäre auch noch schön, wenn man was anderes außer um Platz 2, 3 und 4 das gehen würde, naja. Vielleicht müssen wir uns auf die Mannschaftswertung konzentrieren, so wie es die Movies lange gemacht haben. Vielleicht hat das ja noch was. Thomas, ich danke dir ganz herzlich. Wünsche allen noch eine schöne Tour. Bleib gesund, fahrt viel Fahrrad und ja, mach mein Land dicht. Tschüss.
Ciao.